Es gibt eigentlich nicht mehr viel, was es zu sagen gibt an dieser Stelle. Ich bin voll Vertrauen darauf, dass diejenigen, die die Konferenz geplant haben, die gedient haben, die gepredigt und gelehrt haben und auch die Interviews, alles abgedeckt haben, was wir eigentlich abdecken wollten. Und ich bin so dankbar für alle, die hier gepredigt und gelehrt haben. Ich möchte Ihnen meinen Dank ausdrücken. Ihr habt treu gedient, sorgfältig gedient, eure Herzen und den Verstand vorbereitet für diese Konferenz. Und wir sind sehr dankbar. Es sind Männer, die sehr viel zu tun haben im Dienst und dann noch eine Konferenz wie diese dazu mit all dem, was dazugehört. Das ist keine kleine Sache. Ich weiß, das Predigen, das ist nur der kleinste Teil, aber ihr seht nicht alles andere, was da noch dazugehört. Und deshalb wollen wir uns wirklich herzlich bedanken bei all den Sprechern, die da gewesen sind. Und ihr Dienst geht ja weiter. Gestern waren 127 Länder in dieser Welt auf dem Livestream und haben zugehört. 25.000 Orte gab es, wo die Konferenz gestreamt wurde. Wir wissen nicht, wie viele Leute dort waren. Erstaunlich, in dieser Zeit zu leben. Wirklich erstaunlich. Vor nicht so langer Zeit hat es noch viel länger gedauert, um die Wahrheit in so kurzer Zeit irgendwo hinzubringen. Es war gar nicht möglich, aber heute haben wir die Mittel dazu. Erstaunlich. Danke allen Sprechern. Das Gute ist, alles, was wir gesagt haben, ist um den ganzen Erdball gegangen. Es ist eine ernsthafte Sache für uns. Es ist eine große Verantwortung. Und die Männer haben das nobel wahrgenommen als Diener des Herrn. Wir haben gesagt, was gesagt werden musste, und wir haben es auch auf die richtige Art und Weise gesagt, und darüber sind wir froh. Ich bin auch sehr froh, dass ihr das Buch bekommen habt, denn es ist sehr wichtig, dass diese Dinge auch aufgeschrieben werden. Wie ich es heute schon mal gesagt habe, als Gott mit uns kommunizieren wollte, hat er ein Buch geschrieben. Er hat nicht ein Video gemacht, er hat ein Buch geschrieben, weil dort die Wahrheit festgehalten ist. Da, wo sie hingehört. Und ihr müsst dieses Buch nehmen, und wenn ihr es lest, dann könnt ihr das Ganze nochmal auffrischen, was ihr hier gelernt habt. Ihr werdet quasi Experten sein, um diese Botschaft dort hinzubringen, wo ihr halt hingeht. Wir haben Leute hier aus 30 unterschiedlichen Nationen, und überall in Nordamerika kommen die Leute her, um hier zu sein. Und ihr könnt das, was ihr hier bekommen habt, zurückbringen. Und das Buch hilft euch dabei. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Lest es sorgfältig. Ich glaube, dass das, was wir aufzeigen wollten, das hält aller Betrachtung stand. Und ich lade alle ein, die gehört haben, was gesagt wurde, und denken, das sei hart zu glauben, eine Bibel zu nehmen und das Buch zu nehmen, um dann zu schauen, ob die Argumente in dem Buch biblisch sind. Ja, ihr dürft das gerne machen. Diese Konferenz ist vor allem dahingehend ausgerichtet, dass die Gemeinde erbaut wird. Ich mache mir keine Illusion, dass Ungläubige verstehen, wovon wir reden. Und wie gesagt, es gibt viele Ungläubige in der charismatischen Bewegung. Und ich erwarte nicht, dass sie die Wahrheit verstehen. Ich erwarte auch nicht, dass sie ein Verlangen danach haben oder sie erforschen wollen. Das tun Ungläubige nicht. Es sei denn, dass der Heilige Geist sie dazu anleitet. Aber wir wollen den Gemeinden helfen. Wir haben zu den Leuten gesprochen, die glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. und die glauben, dass Gott sich klar und deutlich offenbart hat darin und dass es keine Widersprüche darin gibt. Es ist für die wahre Gemeinde, diese Konferenz, damit sie Unterscheidungsvermögen haben, damit sie sich schützen können vor Irrlehren und damit sie zu einer Quelle der Wahrheit werden können, auch für andere, außerhalb der Gemeinde auch. Wir haben zum Volk Gottes gesprochen, zu der wahren Gemeinde, die in einem Reich ist, wo es auch noch viel Unkraut gibt. Und eine Reaktion auf diese Konferenz gab es Angriffe, heftige Reaktionen. Wir wussten, dass das kommen würde. Naja, das Internet, naja, es ist überall. Und ich möchte diejenigen hier adressieren. Steve Lassen hat das auch schon gemacht. Und hat mich gefragt, was ich für ein Gefühl habe, was ich sagen werde. Ich sage, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was ich sagen werde. Aber ich spreche jetzt direkt von meinem Herzen zu all denen, die heftig reagiert haben. Denn ich denke, es ist wichtig, dass wir auch Stellung nehmen zu den Kritiken. Das Erste, was offensichtlich war, man warf uns vor, dass wir keine Liebe haben, lieblos sein. Aber ich würde vorschlagen, das Liebevollste, was man je machen kann, ist jemandem die Wahrheit zu sagen. Das ist das, was die Liebe tut. Es ist liebelos, wenn man die Leute in der Finsternis und im Irrtum lässt. Wir sprechen die Wahrheit in Liebe. Und es geht nicht nur um die Einstellung oder den Ton, mit der wir sagen. Dass man die Wahrheit überhaupt sagt, ist ein Akt der Liebe. In Apostelgeschichte 20 verabschiedet sich Paulus von den Ältesten in Ephesus. Und er sagt, dass er 3 Jahre ununterbrochen sie ermahnt hat unter Tränen, weil er wusste es, dass sowohl von außen als auch von innen Angriffe kommen würden, verdrehte Männer aufstehen würden, um euch in die Irre zu führen. Wenn man ein Pastor oder ein Ältester ist in der Gemeinde, dann hast du die Pflicht, gemäß Titus 1,4, dass du Irrlehren aufdecken kannst und von der Bibel her argumentieren kannst und aufzeigst, warum dies falsch ist. Das ist eine Art der Fürsorge für die Schafe. So beschützt du sie. Man hat uns auch vorgeworfen, dass wir Parteiungen herbeiführen. Ja, das ist sicher so. Die Wahrheit trennt. Es liegt in ihrer Natur. Deshalb sagt Jesus auch, dass er gekommen sei, um ein Schwert zu bringen. Um Menschen voneinander zu trennen. Selbst Familien. Es liegt in der Natur der Wahrheit, dass sie nichts mit Irrtum zu tun hat. Und es ist noch viel wichtiger, dass wir aufgrund der Wahrheit diese Trennung herbeiführen. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass die Wahrheit trennt. Vor vielen Jahren habe ich ein Buch geschrieben, das Evangelium nach Christus oder Lampen ohne Öl. Und jemand hat mich dann zum Essen eingeladen und gesagt, du hast Parteiung herbeigeführt im Leib Christi. Und ich habe ihn gefragt, stimmt das, was ich geschrieben habe, habe ich ihn dann gefragt. Ist es wahr? Das ist die einzige Frage, die ich habe. Klar ist es so, dass die Wahrheit Trennung herbeiführt. Es trennt Irrtum und Realität. Man hat uns auch vorgeworfen, das habe ich heute gelesen, dass die Sache in der Bibel nicht so klar dargestellt wird, wie wir das machen. Und in einer Konferenz wie der unsrigen, und wer mit uns nicht einverstanden ist, einige sind sehr bekannt, und sogar einige sehr bekannte Gelehrte, zeigt auf, dass die Schrift nicht klar ist diesbezüglich. Und dazu möchte ich Folgendes antworten. Wenn die Sache wirklich unklar ist, so wie es einige behaupten, dann ist sie unklar geworden unter dem Einfluss von falschen Lehren, von Irrlehren. Für die Apostel war alles klar. Es war auch klar für die Kirchenväter. Ihr findet Zitate von ihnen hinten im Buch. Es war auch klar für die Reformatoren, haben wir auch gesehen. Es war auch klar für die Puritaner. Und viele Glaubensbekenntnisse, für die ist es auch klar. Große reformierte Theologen, für die war es auch klar. Wir haben Zitate von ihnen gehört. Für Spurgeon war es klar. Für Boyce, für Sproul war es klar. Und jetzt ist es plötzlich unklar geworden, weil Amy Simple McPherson, Catherine Kuhlman, Jimmy Swaggart, Jim Baker, Kenneth Copeland. Das ist eine absurde Idee. Wenn wir die Kirchengeschichte ansehen, dann sehen wir, dass diese gesunde Lehre eigentlich immer glasklar war. Ein weiterer Vorwurf ist, wir sprechen über Dinge, die nur am äußersten Zipfel der charismatischen Bewegung stattfindet. Extreme, die nicht weit verbreitet sind, aber das stimmt nicht. Es gibt Irrlehre, die die ganze Bewegung durchzieht. Heute haben wir das in der Frage- und Antwortstunde gesehen. 90% der Leute in der charismatischen Bewegungen sind für ein Wohlstandsevangelium. Sie sehen das als richtig an. 25 Millionen davon leugnen die Trinität. 100 Millionen von ihnen sind römisch-katholisch. Nathan hat gesagt, naja, jetzt rechne mal nach. Es handelt sich nicht hier um eine Grenzbewegung, sondern das ist die Bewegung. Und es ist so, dass diese Bewegung wächst. Und zwar rasant. Andere haben uns vorgeworfen, ihr greift die Bewegung an, die uns die wahre Anbetung gebracht hat. Die Musik, die die Charismatiker gemacht haben, ist etwas, was die Anbetung der Gemeinde bereichert. Nun, ich habe hier eine andere Sicht. Ich bin überzeugt, dass die charismatische Musik, so wie wir sie heute kennen, Tür und Tor öffnet für die charismatische Theologie, damit sie Eingang findet in die Gemeinde. Wenn du die Musik erstmal hast, dann kommt die Theologie durch die Hintertür auch und dann durch die Vordertür. Du hörst dir die Musik an, du erfährst dieselben Gefühle. Vielleicht ist die Gemeinde nicht charismatisch, aber die ganze Musik, der ganze Stil zieht in diese Richtung und ist nicht zu unterscheiden. Und somit ist es eine Einfallsschleuse. Zeig mir eine Gemeinde, die ein starkes Glaubensbekenntnis hat. Und ich zeig dir eine Gemeinde, die sich auch gegen diese Musik wehren wird. Zeig mir eine Gemeinde, die gute Lieder liebt und gute Theologie liebt Und ich werde dir eine Gemeinde zeigen, die diese Musik der Charismatiker ablehnt. Und weil die Musik nicht reinkommt, bleibt die Theologie auch draußen. So sieht es aus. Die Musik ist sehr verführerisch. Es geht hier nicht um irgendwelche spezifische Dinge. Es gibt zeitgemäße Musik, die sehr schön ist und sehr gut, und das können wir sehr wohl singen. Aber wenn da keine Unterscheidungsvermögen mehr ist und wenn es Musik ist, die nicht den Verstand anspricht, sondern nur das Fleisch, wenn es nicht um die Wahrheit geht, Wahrheit, die verstanden wird, sondern es geht um Emotionen, die uns überwältigen, dann bewirkt das dieselben Gefühle, die in der charismatischen Bewegung überall zu finden sind, und somit stehen Tür und Tor offen für ihre Theologie. Wenn wir alle die gleiche Musik, die gleichen Lieder singen, wie können wir uns noch voneinander unterscheiden? Ich glaube, dass die charismatische Bewegung die Anbetung schlechter gemacht hat, weil die Wahrheit weg ist, der Verstand eliminiert wurde und es nur noch um die Gefühle und die Wünsche des Fleisches geht. Andere werfen uns vor, das kam schon ziemlich am Anfang der Konferenz, du greifst die Brüder an, du greifst Brüder an. Ich wünschte, ich könnte das bestätigen, aber wir haben das schon oft gesagt diese Woche. Das ist eine Bewegung, in der es zum größten Teil Leute gibt, die gar keine Christen sind. Sie sind nicht gläubig. Sie sind keine Christen. Vor einigen Jahren wurde ich interviewt von einem Fernsehsender, NBC. Es gab einen großen Skandal in der evangelikalen Welt. Und dann wurde ich eben interviewt. Und dann fragte mich, warum lässt du solches Zeugs zu? Und dann fragte, wer ist die Polizei in deiner Bewegung? Wer kontrolliert die Geschichte? Er konnte nicht verstehen, dass die Evangelikalen eine Sache ist, wo jeder machen kann, was er will. Keine Rechenschaft. Niemand, der nachfragt, was läuft. Und ich sagte, niemand übt hier Kontrolle aus. Und das ist sehr tragisch. Jemand sollte den Finger draufhalten und kontrollieren. Und ich sagte auch, wer das tun sollte. Jeder treue Theologe, jeder treue Lehrer, jeder treue Prediger, jeder treue Älteste. Und ich sage Folgendes. Wenn reformierte Leiter, die die Wahrheit kennen und das Evangelium kennen und das Wort Gottes kennen, dieser Bewegung nicht aufdecken, nicht bloßstellen, dann werden die geistlichen Terroristen die Führung übernehmen. Es ist wie im Islam. Wir hören das immer wieder. Die Terroristen, ja, diese kleinen Gruppen, die alle eine Macke haben. Und wir fragen uns dann, warum gibt es denn nicht konservative Muslime und kommen zusammen und unternehmen etwas gegen diese Terroristen? Sie tun es nicht. Ich glaube, es gibt eine große Verantwortung, die auf den Schultern aller Mentor lastet, die das Wort und die Wahrheit kennen, hier Stellung zu beziehen. Aber das hört man selten. Und die Leute sagen, ach, MacArthur, der sieht immer nur eine Sache. Das Einzige, was er kann, ist auf den Charismatikern rumreiten. Wenn du ein Teil von Grace Church bist, dann weißt du, dass das nicht stimmt. Wir haben 40 Jahre damit verbracht, durch das Neue Testament hindurch zu predigen. Ich glaube nicht, dass es hier nur um eine Sache geht. 1969 bin ich hierher gekommen und in den 40 Jahren hatte eine Konferenz zur charismatischen Bewegung, das ist die von jetzt und heute, und leider kommt sie etwas zu spät. Wir hätten uns viel früher um diese Sache kümmern sollen. Naja, wir haben versucht, geduldig zu sein. Aber es ist nicht so, dass ich auf dieser Sache rumreite. Aber das hat man mir schon gestern vorgeworfen. 2 Tage Konferenz im Vergleich zu 45 Jahren Dienst. Und sie sagen, ich sei auf diese Sache fixiert. Wir haben uns um andere Dinge gekümmert, wie die Erhöhung von Jesus Christus und das, worum es im Wort Gottes wirklich geht. Man hat uns auch vorgeworfen, dass wir die Gefühle von Leuten verletzen. Nun, das ist nicht meine Absicht. Ich wurde mal von jemandem vorgestellt, er war ein Charismatiker, und er sagte, das ist mein Freund John MacArthur, er ist persönlich viel netter, als wenn er predigt. Ich hoffe, das ist immer wahr. Ich hoffe, dass ich die Wahrheit in Liebe aufrecht halte. Aber wenn ich das Wort Gottes aufschlage, dann muss es reden. Und lass mich ganz offen sein. Die Gefühle von Leuten, die gehen mich sowohl was an. Ich verletze sie nicht absichtlich. Aber ich habe viel größeren Respekt davor, Gott falsch darzustellen. Diese Bewegung hat etwas Befremdendes an sich. Ich will nicht die ganze Geschichte hier aufrollen, aber ich habe viel darüber nachgedacht. Es gibt eine lange Linie von gesunder Lehre und gesunder Dogmatik, die zurückführt bis auf die Apostel Athanasius, Augustin, Luther, Calvin, die großen Reformatoren, die Puritaner. Alles war klar für sie. Westminster Katechismus, Spurgeon stand dafür, Lloyd-Jones. Und diese Linie kann man lange zurückverfolgen und bis in unsere heutige Zeit, auch bis Jim Boyce und R.C. Sproul, dass sie alle standen für gesunde Lehre. Und die Helden dieser Generation, wir kennen sie. Ihr habt von ihnen gehört diese Woche. Ja, wir stehen auf ihren Schultern. Wir stehen auf John Rogers. Wir stehen auf den Schultern der Märtyrer. Und wir sind zu Tränen gerührt, wenn wir sehen, was Leuten angetan wurden, die für die Wahrheit aufrecht standen. Wir haben eine große Liebe für Leute wie Tyndale. Das sind unsere Helden. Aber du musst verstehen, diese andere Bewegung, die Charismatiker, die ist zurückzuführen ins Jahre 1966 ungefähr. Als die Hippies aus San Francisco gekommen sind und in Orange County aufgetaucht sind, dort in die Calvary Chapel gegangen sind, das war der Anfang einer Strandkultur, die sich mit Drogen volldröhnte und uns erklären wollte, wie Gemeinde aussehen sollte. Zum ersten Mal in der Geschichte war es so, dass die Leitung der Gemeinde sich einer Subkultur angepasst hat, die ihre Wurzeln hat in LSD und Marihuana in San Francisco und dann bei uns aufgetaucht ist. Eine komplett andere Geschichte. Und das hat dazu geführt, dass die Gemeinde kulturell ausgerichtet ist. Das hat zur besucherfreundlichen Gemeinde geführt, dann zu Vineyard und zu den ganzen Exzessen der charismatischen Bewegung. Damit haben wir nichts zu tun. Das sind nicht unsere Helden. Ich gehe nicht zurück zu Lonnie Frisbee, der die Jesus-Bewegung angeleitet hat und schwul war und an AIDS gestorben ist. Ich habe nichts mit ihm zu tun, da ist keine Verbindung. Aber das war die Quelle, die eine Gemeinde hervorgebracht hat, die sich kulturell anpasst und besucherfreundlich ist. Ja, gewiss, es gibt gute, schlechte, bessere und schlechtere in dieser ganzen Geschichte. Aber die Wurzel ist die, die ich euch gerade aufgezeigt habe. Damit haben wir nichts zu tun. Unsere Helden sind anderer Natur. Und wir wissen, wer unsere Leute sind. Und wenn du errettet bist, dann sagst du, ich bin auf dieser Seite. Und wenn du auf dieser Seite bist, dann hast du eine Verantwortung, auch treu zu sein dieser wunderbaren theologischen Geschichte. Wenn irgendjemand Kontrolle ausübt, dann sind es diejenigen, die wahrhaft gläubig sind. Und das bewegt mich so sehr. Falls du es noch nicht gesehen hast, ich habe ein 12. Kapitel geschrieben im Buch. Ich muss es jetzt nicht lesen. Das letzte Kapitel lautet ein offener Brief an meine kontinuistischen Freunde. Wer sind diese Freunde, die Kontinuisten sind? Ja, es sind Freunde, echte Freunde von mir, die ich respektiere, die einen großen Beitrag zu der Gemeinde, zum Leib Christi geleistet haben, die uns unterrichtet haben, die mich unterrichtet haben, mit denen ich gemeinsam gedient habe. Ich habe mit ihnen gebetet, manchmal sogar für Stunden. Ich habe mit ihnen gesprochen, wir haben uns unterhalten. Wir haben Überzeugungen gemeinsam zutage gebracht. Aber sie nennen sich selber Kontinuisten, weil sie doch eine Verbindung zur Charismatik haben. Und ich möchte vorschlagen, dass sie der Sache nicht helfen. Es ist wirklich nicht hilfreich, was sie machen. Wir brauchen sie, dass sie helfen, Aufsicht, gesunde Aufsicht zu halten über der Gemeinde. Und in dem letzten Kapitel habe ich 8 wichtige Punkte aufgeführt, warum sie uns helfen sollen. Erstens, der Kontinuismus verleiht der weiteren charismatischen Bewegung eine scheinbare Legitimation. Wenn du sagst, ich bin ein Kontinuist, dann hast du der charismatischen Bewegung Glaubwürdigkeit gegeben. Du willst es vielleicht ein bisschen kontrollieren. Aber wenn theologisch respektierte Leute, sie sind eine kleine Gruppe innerhalb dieser Bewegung, aber wenn sie ihren Glaubwürdigkeit verleihen, dann wird die ganze Gruppe glaubwürdig durch sie. Und dann hast du diese junge Generation, die rastlos und reformiert ist, und sie hängen diesen Helden, ihren eigenen Helden an, die offen sind für all dieses charismatische Zeugs und Kontinuisten sind und denken, dass die Wundergaben weitergehen, und sie folgen ihren Helden. Und sie hängen dieser Idee an oder sind zumindest offen dafür. Das ist letztendlich ein und dasselbe. Wenn Kontinuisten, die einen Namen haben in der evangelikalen Szene sind, nicht aufstehen und die charismatische Bewegung als solches aufdecken, was sie ist, dann leisten sie Schützenhilfe und helfen nicht aufzuzeigen, worum es wirklich geht. Zweitens, der Kontinuismus würdigt die übernatürliche Natur der echten Gaben herab, die Gott der Gemeinde des ersten Jahrhunderts verlieh. Die übernatürliche Natur der echten Gaben wird herabgewürdigt durch Kontinuisten. Wir wissen, dass Gott Offenbarung gegeben hat während der Zeit Christi und der Apostel. Und es gab Gaben von Zeichen und Wundern. Und sie dienten dazu, die Schriftsteller, die Apostel und die Überbringer der Botschaft zu validieren. Im Hebräerbrief lesen wir davon, dass Gott selbst Zeugnis abgelegt hat für die Überbringer dieser Botschaft durch Zeichen und Wunder und Zeichen des Heiligen Geistes gemäß seinem Willen. Dieser Text ist absolut bedeutungslos, wenn die Zeichen und Wunder, Zungenrede und Prophezeiungen und Heilungen für jeden da sind. Ja, wenn das zur Alltagserfahrung wird für alle Christen. dann ist es kein Zeichen mehr für irgendetwas. Des Weiteren, wenn Sie Wenn Kontinuisten die Terminologie der neutestamentlichen Geistesgaben benutzen, dann aber diese Begriffe umdefinieren, damit sie zur charismatischen Praxis passen, würdigen sie die ungewöhnliche Natur der echten Gaben herab. Infolgedessen setzen sie den Wert dessen herab, auf welch herrliche Weise der Heilige Geist in der Anfangsphase der Kirchengeschichte wirkte. Sie nehmen dann neutestamentliche Begriffe in Beschlag und definieren sie um, aber dadurch wird alles herabgewürdigt, das, was Gott wirklich im ersten Jahrhundert gewirkt hat. Reformierte Kontinuisten bestärken sie in diesem Missverständnis. Drittens, der Kontinuismus schränkt seine Vertreter stark darin ein, denen entgegentreten zu können, die in charismatische Irrtümer verfallen. Ja, was sollen sie den Leuten sagen, die völlig über alle Grenzen hinausgehen? In dem Buch werdet ihr von den bizarrsten Dingen lesen, von Leuten, die absurde Dinge erlebt haben. Es sind sehr bekannte Charismatiker. Einer von ihnen war heute sogar hier. Und ihr werdet absurde Dinge lesen, bizarres Zeugs, von denen wir uns absolut distanzieren, komplett. Aber wir warten, dass irgendjemand das macht. Und man denkt, dass die Kontinuisten es doch besser wissen, aber sie sagen nichts. Sie sind stumm. Sie haben es verpasst, ihre Stellung zu halten. Und jetzt sind sie mundtot gemacht worden. Weil sie lassen es zu. Gemäß welchen Kriterien wollen sie dann diese Dinge noch offenlegen? Viertens. Der Kontinuist öffnet Unordnung und Irrtum Tür und Tor, indem er darauf beharrt, dass Gott auch heute noch Christen neue Offenbarung gibt. Sie sagen, es gibt heute noch Prophetie, aber sie kann falsch sein. Es gibt Zungenrede, aber es sind keine Sprachen. Es gibt Heilungen, aber sie sind nicht so wie zur Zeit der Apostel und Christi. Sie sagen dann, naja, sie machen Tür und Tor auf, dass alles, was passiert, als von Gott gewirkt, interpretiert werden kann. Jegliche Gefühle, Erfahrungen, alles, was dir durch den Kopf geht, ist dann plötzlich Prophetie. Der autoritative Standard für die Legitimität von irgendetwas wird plötzlich in den Dreck gezogen. Kontinuisten lassen all diese Dinge zu und damit lassen sie eben wirklich alles zu. Weil es gibt nichts mehr, keinen Maßstab mehr, um zu bestimmen, was richtig ist und was nicht. Die simple Tatsache, dass es zusätzliche Offenbarung gibt, mystische Erfahrungen, Worte der Prophezeiung, gibt ein oder führt zu einem theologischen Zugunfall. Wenn man das Wort Gottes nicht mehr hat, dann kann man den Irrlehren keine Schranken mehr weisen. Fünftens, indem darauf beharrt wird, dass Christen auch heute noch immer neue Offenbarungen von Gott empfangen, leugnet der Kontinuismus stillschweigend die Lehre des Sola Scriptura. Davon muss ich nichts sagen. Lawson hat das gestern sehr gut ausgeführt. Und ich muss dazu sagen, dass keiner meiner kontinuistischen Freunde leugnen, dass der Kanon abgeschlossen ist. Sie stehen dafür, dass es 66 Bücher gibt. Sie stehen für die Autorität und Genügsamkeit der Schrift. Und trotzdem sagen sie den Leuten, dass es trotzdem zusätzliche Offenbarung gibt. Und das kann man so missbrauchen. Und ich sage euch, wer es am meisten missbraucht. Leute, die Einfluss haben, die Macht ausüben, die dir weismachen wollen, dass sie für Gott sprechen. Sechstens, indem eine irrationale Form des Zungenreades zugelassen wird, öffnet der Kontinuismus der unvernünftigen Ekstase charismatischer Anbetung die Tür. Sie werden zugeben, dass Zungenreden keine Sprache ist, wie wir sie heute kennen. Was ist es denn? Naja, wenn die Prophetie heute nicht das ist, wie die ehemalige Prophetie, und wenn die Zungenrede nicht das ist, was es damals war, und die Heilungen sind nicht so wie die Heilung Christi, dann kann man nicht von Kontinuismus reden, sondern dann sind es heimliche Sezessionisten, solche, die sich verbergen wollen. Sie haben selbst zugegeben, es ist nicht das, was es war, und damit haben sie akzeptiert, dass das, was eine Fälschung ist, als das Richtige verkauft wird. Damit kann man sich nicht brüsten oder sich dessen rühmen. Es ist eine Fälschung und sie geben das selber zu. Siebtens, indem Kontinuisten behaupten, dass die Gabe der Heilung weiterhin bis in die Gegenwart besteht, bejaht der Kontinuismus dieselbe Prämisse, die den betrügerischen Dienst charismatischer Glaubensheiler untermauert. Sie sagen, es gibt immer noch die Gabe der Heilung, aber naja, es gibt keine echten Beweise dafür. Aber wenn du sagst, es gibt das noch, dann hast du damit Heilern Glaubwürdigkeit gegeben. Wer möchte das tun? Diese sogenannten Heiler beten über denen, die absolut verzweifelt sind, denen, die wirklich krank sind, die keine Hoffnung mehr haben, die wirklich am Boden zerstört sind. Oft sind es die Ärmsten der Armen. Und dann lügen sie sie an und werden dabei reich. Wer möchte so eine Sache unterstützen? Und achtens, letzten Endes entehrt der Kontinuismus den Heiligen Geist, indem er Menschen von dessen Warendienst ablenkt und sie zugleich zu Fälschungen verleitet. Reicht es denn nicht, dass der Geist innewohnend ist und wir die Fülle des Geistes erfahren können? Reicht es nicht, dass wir Geistesgaben haben, die Frucht des Geistes, dass wir die Gnade des Geistes erfahren? Reicht es nicht, dass wir die Verheißungen des Geistes haben? Muss ich denn zu Gott kommen? Gib mir mehr, gib mir dieses andere Zeugs. Ich will das. Was für einen Mangel habt ihr denn? Was werft ihr dem Geist vor? Du hast den Heiligen Geist entehrt dadurch, wenn du so etwas tust. Und du hast andere dazu verleitet, Fälschungen als wahr anzusehen. Anstatt dass du ihnen aufzeigst, wie dankbar sie sein können für all das, was der Geist uns gegeben hat. Und die Bibel lehrt, dass Gott seinen Geist nicht nach Maß gibt. Die Kontinuisten sind wahre Hindernisse auf dem Weg der Heiligung. Wer diesen Dingen anhängt, wird geistlich nicht wachsen. Erstens meinen die Leute, sie hätten etwas nicht, was sie brauchen, um heilig zu leben. Es ist wirklich traurig, diese Sache. Man könnte noch viel dazu sagen, aber es steht viel mehr noch im Buch. Aber ich bin überzeugt, dass durch die charismatische Bewegung mehr Irrlehren in die evangelikale Welt eingeflossen sind als durch irgendetwas anderes. Liberalismus war schlecht, Psychologie war schlecht, die Ökumene ist schlecht, Pragmatismus ist schlecht, Mystizismus ist schlecht. Aber nichts schlägt die charismatische Bewegung und die Auswirkungen, die verheerenden Auswirkungen, die sie hatte. Und erlaubt man aber der Erfahrungstheorie erst einmal Fuß zu fassen, gibt es keine Art von Irrlehre oder Bosheit, die nicht Einzug in die Gemeinde hält. Und somit antwortet das Ganze aus zu einem Waldbrand, der mit einer Irrlehre verglichen werden kann. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir Stellung beziehen. Ich glaube, dass diejenigen, die auf den Schultern der Reformer stehen, die dieser Theologie anhängen, dass sie endlich Stellung beziehen. Wenn wir sagen, dass wir die Reformer schätzen, dann müssen wir auch den Mut aufbringen, den sie haben. Nenne dich nicht charismatischer Calvinist. Calvin hätte etwas ganz entschieden dagegen. Calvin hat das auch abgelehnt. Du kannst nicht Charismatiker und Calvinist sein, das geht nicht. Ich mache mir große Sorgen, weil ich glaube, dass diese gottesfürchtigen Freunde einen großen Unterschied machen könnten in Bezug auf die kommende Generation, wenn sie nur Stellung beziehen würden. Vielleicht denkst du jetzt, dass ich am Ende angekommen bin, aber dem ist nicht so. Schlagt 1. Timotheus 6 auf. Eines muss ich dieser Sache noch anfügen. Und zwar folgendes. Wenn ich diese Stellung nicht beziehen würde und wenn diese anderen Sprecher das nicht auch tun würden, dann wären wir untreu der Verantwortung, die Gott uns als Pastoren übertragen hat. Es geht hier nicht um ein Steckenpferd von mir. Das ist keine persönliche Sache von mir. Sondern das ist die Verantwortung, die ich trage als Pastor. Und ich werde eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen diesbezüglich, ob ich diese Verantwortung wahrgenommen habe. Paulus steht hier kurz vor dem Ende seines Lebens, als er diesen Brief schreibt, und er schreibt Timotheus. Er übergibt ihm quasi den Stab, und erinnert Timotheus daran, dass er sein Leben ein Kampf war, ein guter Kampf, so nennt er es, den guten Kampf des Glaubens. Ja, es war eine förmliche Schlacht. Und dann sagt er Timotheus im Vers 20, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Was meint er damit? Was ist ihm anvertraut worden? Es heißt, bewahre das Gut, den Schatz. Es handelt sich um die göttliche Offenbarung. Bewahre, was deinem Verstand anvertraut wurde, göttliche Wahrheit. Meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Und damit wird klar, dass er im Begriff ist, den Stab weiterzugeben. Und er sagt, wie er das tun soll. Bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und fälschlich sogenannte Erkenntnis. Einige haben das gemacht und sind vom Glauben abgeirrt. Und das ist eine grundlegende Verantwortung für einen Mann Gottes, dass er dieses Gut bewahrt, dass er es beschützt. In seiner Zeit, damit es auch weitergegeben werden kann an die nächste Generation. Paul macht sich Sorgen, hat ein Anliegen für Timotheus, nachdem er Titus geschrieben hat, schreibt er dann eben noch Timotheus, nämlich zwei Briefe. Und im letzten Brief lesen wir, macht er sich wiederum große Sorgen um Timotheus, hat ein großes Anliegen für ihn. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Handauflegen meiner Hände in dir ist. Ja, er musste seinen Mann stehen, er wurde angegriffen von außen, von innen, und er war selbst eher ein schüchterner junger Mann. Und er sagt, sei nicht kein Feigling, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ja, das ist keine einfache Zeit. Er will ihm den Stab übergeben und Timotheus scheint ein bisschen zu schwächeln. Vers 8 sagt er dann, schäme dich nicht des Zeugnisses, schäme dich nicht zu predigen. Und die Gnadengaben Gottes wieder anzufachen. Vers 8, schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Machst du einen Witz? Was Timotheus nach all den Jahren, die er mit Timotheus verbracht hat und was er gesehen hat in seinem Dienst, dass er wirklich schwache Knie bekommen könnte und sich des Zeugnisses des Herrn schämen könnte und nichts mit Paulus mehr zu tun haben wollte? Ja, offensichtlich. Das ist eine sehr gefährliche Zeit in der Zeit von Paulus und er macht sich Sorgen um Timotheus. Wie ernst sind seine Sorgen? Vers 13, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast im Glauben und die Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ah ja. Heute gibt es viele Leute, die können nur eins, sie können kommunizieren, sie sind cool, sie sind clever. Sie können die Zuhörer fesseln. Aber die Anweisung von Paulus an Timotheus lautet, die gesunden Worte zu bewahren und die Wahrheit zu bewahren wie ein Schatz. Im Dienst geht es um Bewahrung, um Schutz. Wir verkündigen die Wahrheit nicht nur, wir beschützen sie auch, wir bewahren sie. Paulus' Herz ist wirklich zerbrochen. Im Vers 15 sagt er, du weißt, dass alle aus Asien sich von mir abgewandt haben, auch Phygelus und Hermogenes. Erstaunlich, alle haben ihn verlassen. Außer das Haus des Onesiphorus. Er hat mich oft erquickt und sich meine Ketten nicht geschämt, sagte. Aber sonst haben alle Paulus verlassen. Der Preis war zu hoch. Paulus ist am Ende seines Lebens und sagt, bitte, bitte, Timotheus, ich habe dir diesen Schatz anvertraut, bewahre ihn. Bewahre die gesunden Worte. Kapitel 2, genau dasselbe. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und das, was du von mir gehört hast, hast du vor vielen Zeugen das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Und die haben wir 4 Generationen. Paulus, Timotheus, treue Menschen und auch andere. Du bist jetzt dran. Und es erfüllt mich immer wieder mit Traurigkeit, wenn ich sehe, wenn man diese Quasi-Gemeinden sieht und sie sagen, naja, wir haben nichts zu tun mit der Geschichte, wir haben keine Orgel, komm so wie du bist. Ja. Sie wollen einfach ein Image kreieren, das sich unterscheidet von allem, was alle bis jetzt kennen in Bezug auf Gemeinde. Paulus sagt, ich habe dir die Wahrheit gegeben, du gibst sie weiter, damit auch diese sie wieder weitergeben können. Und es geht darum, treu zu sein mit dem, was uns anvertraut wurde. Es geht nicht um Kreativität. Dann sagt er, dulde Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. lass dich nicht in die Dinge des Lebens verwickeln. Sei ein Wettkämpfer, das sind alles Bilder. Der Wettkämpfer, der Soldat, der Bauer, der Lehrer. Vers 9. Erinnere dich an Jesus Christus. Er ist dein Vorbild. Ich habe Widrigkeiten erduldet, selbst bis ins Gefängnis, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Das ist das Wort, was Paulus hat für alle jungen Männer, die in den Dienst eintreten wollen. Das sind die letzten Worte von Paulus, der weiß, dass er bald Abschied nehmen muss. Und das ist das, was er der nächsten Generation anvertrauen will, Männern wie Timotheus hier. Ich frage mich diese Fragen, wenn ich diese Leute beobachte, diese Pastoren, was haben sie für einen Stil? Wie benehmen sie sich? Und wie wird die nächste Generation herauskommen, wenn sie von ihnen abhängig ist? Was soll Timotheus tun? Vers 14. Bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist, als zur Verwirrung der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu werden, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Ja, darum geht es. Die Dinge bewahren und das Wort Gottes recht teilen. Das ist unsere Verantwortung. Wiederum, nichtige Schwätzereien soll man meinen, denn das fördert nur die Gottlosigkeit. Und solches Zeug frisst sich herum wie ein Krebsgeschwür. Das führt zu großen Zerstörung. Die Leute werden weggeleitet von der Wahrheit auf diese Art und Weise. Vers 20 dann. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. In jedem Haus gab es in der Antike diese Art von Gefäße. Es gab noch keine Sanitärinstallationen, wie wir das heute kennen. Und so hatten sie eben Gefäße zur Ehre und andere, goldene und silberne, das war für Essen gedacht. Dann gab es aber auch hölzerne und irdene, das war für Dinge der Unehre. Zum Beispiel den Müll, das, was übrig blieb. Was willst du sein? Willst du ein kleiner Nachttopf sein oder eine goldene Schale? Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, was ist damit gemeint, solche? Man muss sich reinigen vom Einfluss dieser weltlichen, nichtnutzigen Rumschwätzerei, die herumfrisst wie Krebsgeschwür. Wenn du dich von dem Einfluss unbiblischer Dinge reinigst, dann wirst du ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass diese nur Streit erzeugen. Ein und dieselbe Sache, durch den ganzen Brief hindurch. Und wir haben von Konrad heute gehört, bleib bei der Schrift. Im Kapitel 3,15 lesen wir, dass wir die Heiligen Schriften kennen sollen, welche Kraft haben, uns weise zu machen zur Errettung, damit wir durch die Schrift, die uns belehrt, überführt und zurechtweist, zu jeder Zeit, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet sind. Und dann stellt er uns in die Gegenwart Gottes und sagt, dass wir es vor ihm tun und ruft uns auf, zu jeder Zeit das Wort zu verkündigen, auch wenn die Leute es nicht mehr aushalten, sondern nur noch solche wollen, die ihnen die Ohren kitzeln. Merkst du, worum es hier geht, oder? Seit ich ein junger Mann bin, als mein Vater mir die erste Bibel gab, aus der ich predigte, hatte er vorne reingeschrieben, lieber Johnny, predige das Wort. Und somit hat er mir den Stab weitergegeben. Predige das Wort. Es hat nicht lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass das in einem Kontext steht, predige das Wort. Und den Kontext haben wir jetzt gerade betrachtet. Und dass ich eines Tages vor Gott Verantwortung ablegen würde, ob ich treu gewesen bin. Und das bedeutet, dass ich das anvertraute Gut eben bewahren muss. Paulus schreibt am Ende seines Lebens, indem er Timotheus nochmal daran erinnert, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollenden und den Glauben bewahrt, den Glaubensinhalt. Und dann sagt er, von nun an liegt für mich die Krone bereit. Es war nicht einfach für ihn, alle haben ihn verlassen. Demas hat ihn verlassen, weil er die jetzige Welt liebgewonnen hat. Christenes nach Galatien, Titus nach Dalmatien, nur Lukas ist noch bei mir. Stell dir das vor, alles, was er getan hat. Und jetzt ist er ganz allein und er ist einsam und nur Lukas ist da bei ihm. Und dann sagt er, nimm Markus, bring ihn, damit wir Gemeinschaft haben können. Und dann bittet er noch um einen Mantel und um die Pergamente. Und dann sagte er, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei. Alle haben mich verlassen. Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Der Herr aber stand bei mir und er stärkte mich. Damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlischen Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So wird es sein. Ihr wisst, ich bin umgeben von wunderbaren Leuten. Ich bin so gesegnet. Ich kann nicht sagen, dass mich alle verlassen haben. Ich bin sehr gesegnet. Nicht alle haben mich verlassen. Aber ich glaube, dass alle von uns es kennen, wenn man standhaft ist für die Wahrheit, dass Leute einem angreifen und beleidigen. Und am Ende können wir sagen, der Herr hat uns gestärkt. Du musst das auch kennenlernen. Du musst das tun. Vielleicht bist du oft einsam. Du stehst isoliert da, wenn du standhaft sein willst für die Wahrheit. Aber der Herr wird dich stärken und er wird dich auch belohnen für deine Treue. Was für ein Brief, den Paulus hier an Timotheus schreibt. Kannst du dir vorstellen, wie Timotheus reagierte? Das Ende davon lesen wir im Hebräerbrief. Dort schreibt er Folgendes. Hebräer 13, 23. Ihr sollt wissen, dass der Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Naja, er war offensichtlich im Gefängnis, jetzt ist er freigekommen. Timotheus hat vorher seine Gaben brach liegen lassen. Er war ein Feigling, als Paulus ihm geschrieben hat. Er wollte sich davor drücken, die Verantwortung zu tragen. Aber dann hat er den Brief bekommen. Und ich glaube, er wurde in seinem Herzen davon ergriffen und er wurde tapfer und mutig und war bereit, für seinen Glauben ins Gefängnis zu gehen. Vers 23 sagt dann aber, er ist freigelassen worden. Ein kleines Wort. Ich bin froh, dass es da ist. Ich bin so froh, dass es da ist. Der Brief von Paulus hat das Leben von Timotheus grundlegend verändert. Und möge es auch so sein in deinem Leben, im Leben von uns allen, mögen wir den Schatz bewahren, gesunde Worte bewahren und mögen wir das Wort erforschen, damit wir uns nicht mal schämen müssen, sondern mögen wir das Wort gerade schneiden, um es dann auch treu zu lehren und zu predigen. Und wenn uns alle verlassen, So sei es. Der Herr wird uns stärken. Vater, wir danken dir für die Zeit, die wir miteinander verbringen durften. Es war eine gewaltige Segnung. Ich habe den Eindruck, als wären wir auf dem Berg gewesen, dass wir nahe an der Herrlichkeit dran waren. Und so sollten wir uns auch fühlen, so sollte unsere Einstellung sein. Denn wir, dort waren wir auch, weil wir unseren Fokus auf dich gerichtet haben und auf dein Wort. Und dort ist die Herrlichkeit zu Hause. Denn in deinem Wort offenbarst du dich als den Herrlichen, den du bist. Danke für die Gemeinschaft, die wir genießen durften. Danke für Freundschaften, die erneuert wurden. Herr, wir wollen unseren Dienst dir hingeben, auch ganz neu durch diese Konferenz. Und wir bringen unsere Herzen, unseren Verstand vor dich, damit du uns zubereitest und vorbereitest, einen Schritt weiter zu gehen in unserem Dienst, damit wir brauchbarer werden für dich. Damit wir da, wo du uns hingestellt hast, jeden Einzelnen bereit sind, das zu tun, was getan werden muss, damit du geehrt wirst. Gott, du bist unser Vater, Sohn Jesus Christus und gesegneter Heilige Geist, du, der du uns stärkst, unser Helfer. Möge all dies zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung dienen, alles, was wir tun. Und wir geben dir das alles in Demut, im Wissen, dass das Beste, was wir dir geben können, deiner immer noch nicht würdig ist. Alle unsere Worte, unsere Erkenntnis, unser Denken, unsere Taten, ob wir Sprecher oder Hörer sind, alles soll dir Ehre geben. Das ist unser Ziel. Möge es nur ein Anfang sein von Leben voller Hingabe zu deiner Ehre. Mögen wir den Schmerz fühlen, wenn du entehrt wirst. Und mögest du uns benutzen, o Herr, als Werkzeuge, damit wir Scheiter aus dem Feuer reißen können und um Gläubigen zu helfen, damit sie diesen Verführungen nicht aufsitzen. Herr, wir danken dir für diese Woche. Und die Wahrheit ist ausgegangen von hier in die ganze Welt. Mögest du sie dorthin führen, wo du sie haben willst. Benutze sie so, wie es dir gefällt. Und das ist alles, worum wir dich bitten können. Und wir freuen uns und wir ruhen in dem, was du tust, mit dem, was wir auf den Altar gelegt haben. Mögest du verherrlicht sein, oh Gott. Amen.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.